Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Heute ist die liebe Katharina Apia zu Gast. Katharina ist Kinderwunschcoach und ich habe sie heute eingeladen, um über das Thema zu sprechen, den Kinderwunsch loszulassen. Denn ich weiß, es ist immer wieder mal ein Thema auch in der Community. Möchte ich diesen Weg nochmal gehen oder ist es gerade einfach auch gut so, wie es ist, beziehungsweise wie kann ich lernen, dass es jetzt gerade gut so ist, wie es ist. Und ich habe mir hier die Katharina eingeladen, weil sie da eine ganze Menge dazu sagen kann, einfach aus ihrer persönlichen Expertise, aber eben auch aus ihrer fachlichen Expertise und freue mich schon sehr auf dieses Gespräch. Liebe Katharina, magst du dich einmal kurz vorstellen? An dieser Stelle nochmal herzlich willkommen, so schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, liebe Kerstin, für diese Einladung, die ich sehr, sehr gerne angenommen habe. Ja, du hast ja schon ganz viel gesagt, ne? Mein Name ist Katharina Apia. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet. Wir haben keine Kinder. Und ich bin seit inzwischen, muss man überlegen, seit sechs Jahren bin ich Kinderwunschcoach und auch Podcasterin tatsächlich.
Stimmt, genau. Ganz richtig. Ja, an dieser Stelle, ja.
Genau. Und wie du schon sagst, ich arbeite mit Menschen, also mit Individuen, aber auch mit Paaren zusammen. Entweder, wenn man sich noch auf diesem Kinderwunschweg befindet, das ist ja, kann ja durchaus eine jahrelange Reise sein tatsächlich. Ja. Und natürlich begleite ich auch Menschen, die so langsam feststellen, okay, der Weg ist für uns hier, der geht zu Ende. Wie kann ich damit zurechtkommen? Mhm. Wie kann ich mein Leben weiterhin schön machen sozusagen. Mhm. Genau, und das mache ich sehr, sehr gerne und mit viel Herzblut. Mhm.
Ja, das sind wirklich große Transformationsprozesse, die du da begleitest, ne? Übergänge dann auch.
Absolut, da triffst du genau den Punkt. Das sind sozusagen, ich habe letztens noch ein Buch gelesen, das heißt Schwellenzeiten. Mhm. Und ich finde, das trifft es wahnsinnig gut, ne? Weil es ist eine Übergangszeit. Also ich finde, sowohl der Kinderwunschweg, ne, wenn er denn anstrengend ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich finde, das ist auch so eine Übergangszeit, wo du ja nicht weißt, wie es ausgeht, logischerweise. Ja. Aber natürlich auch, wenn du feststellst, okay, unser Weg, mein Weg ist jetzt hier zu Ende, dann kommt aber auch nochmal eine Übergangszeit, nämlich dahin, wo du hin willst, wo du wahrscheinlich noch gar nicht weißt, wo du hin willst und was du mit deiner Trauer machen möchtest, mit deinem Schmerz, wie gehe ich damit um, wie kann ich mir jetzt, wo jetzt eine wichtige existenzielle Lebensvision wegbricht. Ja. Wie kann ich sozusagen diesen Transformationsprozess, wie kann ich den so gut wie möglich überstehen, um dann irgendwann auf der anderen Seite zu sein und zu sagen, okay, mein Leben ist schön und ich fühle mich gut.
Ja, das hat ja auch ganz viel mit Selbstfindung zu tun, ne? Ich denke da auch so sehr an die Zeit des Verlustes, weil das war einfach so ein Transformation von jetzt auf nachher, ne? Oder Übergang von jetzt auf nachher. Und gerade dieses, wenn man ja auch so ein Kinderwunsch ist und auch dieses Bild hat, ich werde Mama, ne, ich bin die Frau mit x Kindern und dann zu realisieren, das bin ich nicht, dann kommt ja unmittelbar die Frage, wer bin ich denn dann? Und gerade wenn das ja so ein langer Kinderwunsch war, hat man sich ja so sehr darüber auch definiert. Natürlich. Und ich glaube, da liegt dann auch wahrscheinlich, wir sprechen ja auch später nochmal drüber, eine ganz besondere Herausforderung drin, sich dann überhaupt zu finden, ne?
Absolut, das trifft es genau. Also ich glaube, das kennen natürlich Regenbogenmamas selbstverständlich auch. Es ist ein absoluter Kontrollverlust. Mhm. Ne? Ja. Und diesen Kontrollverlust sozusagen innerlich zu managen und anzunehmen, dass das jetzt so ist, dass es da etwas gibt in meinem Leben, worüber ich keine Kontrolle habe oder nur sehr, sehr wenig Kontrolle habe. Ja, das wird nicht von uns entschieden, welche Kinder leben, welche Kinder nicht leben, ob man Kinder bekommt, wie viele man bekommt. Ja, man kann sich das wünschen, aber letztendlich ist es nichts, was wir final entscheiden.
Ja.
Und das ist das eine, also dieser Kontrollverlust, damit umzugehen. Und natürlich, was du sagst, neues Ich finden letztendlich, ne? Eine neue Identität. Mhm. Wer bin ich denn, wenn ich keine Mama bin in diesem Leben? Mhm. Ja, was mache ich denn dann mit meinem Leben? Was ist denn da noch in mir? Mhm. Was macht es mit meiner Weiblichkeit, mit meiner Vorstellung von Frau sein zum Beispiel? Ja. Ne? Also es sind so viele tiefgehende Fragen, die man für sich klären darf, und das braucht Zeit.
Ja. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äußerst komplex ist und daher auch so wertvoll, dass wir einfach in der heutigen Zeit Coaches und Mentoren haben, Mentorinnen Absolut. Haben, die an der Seite sind und diese Übergänge auch begleiten.
Ja. Ja, finde ich total wichtig. Also nicht nur, was dieses Thema angeht, sondern auch, was andere Themen im Leben angeht. Ich würde immer sagen, such dir jemanden. Egal, ne, ob es ein Coach ist oder eine Therapeutin oder wer auch immer, such dir jemanden, mit dem du das zusammen durchleben kannst.
Ja, ganz absolut, wichtig. Absolut, Katharina. Ja. Katharina, nimm uns doch gerne einmal auch in deinen eigenen Kinderwunschweg mit. Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, du bringst auch deine persönliche Expertise hier mit hinein. Ja, teil doch gerne einmal, wie das denn bei dir war. Und möglicherweise, und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dich das dann an diesen Punkt geführt hat, dass du gesagt hast, ja, ich möchte das jetzt einfach auch begleiten.
Richtig, genau. Das war meine wichtigste Motivation war eigentlich, dass ich mich so alleine gefühlt habe auf meinem Kinderwunschweg, meine Jahre, die ich da verbracht habe. Und zu der Zeit, als ich, das ist ja schon zu 10 Jahre her, da gab es noch nicht so viel Angebot oder so viele Menschen, die sich darauf spezialisiert haben. Und deswegen kam diese Idee in mir auf, okay, ich könnte da vielleicht eine Lücke füllen. Ja, mein Kinderwunschweg begann, da war ich Mitte 30 und wie das halt so ist. Ne? Also beziehungsweise was nicht unbedingt, wie es halt so ist. In meinen 20ern war ich gar nicht so sicher, ob ich ein Kind haben möchte oder nicht. Ich hatte das sehr davon abhängig gemacht, ob ich den richtigen Mann finde. Ne? Also so Solomama sein bewundere ich sehr, aber wäre jetzt nicht mein Weg gewesen. Und dann habe ich das Glück gehabt, ich habe einen tollen Mann kennengelernt, von dem ich gehofft habe, dass er der Vater meiner Kinder ist. Und dann haben wir es irgendwann probiert. Und das ging eigentlich relativ schnell, dass ich schwanger geworden bin. Also das Schwangerwerden war bei mir nicht das Problem oder die Herausforderung. Die Herausforderung war letztendlich, dass alle meine 4 Fehlgeburten letztendlich alles Windeier waren. Mhm. Also, ne, sprich, die Zellteilung hat irgendwann aufgehört.
Ja.
Und das war schon sehr, sehr, eine sehr, sehr belastende Zeit, eine sehr dunkle Zeit in meinem Leben, logischerweise.
Ja.
Und die erste Fehlgeburt, das weiß ich noch, also das erste Windei, das war schon erstmal ein Schock. Natürlich habe ich von Fehlgeburten vorher gehört, aber wie das halt so ist, man geht ja da zum Glück unbeschwert erstmal dran. Und erstmal denkt man sich, ach, mir passiert das nicht. Also es war überhaupt gar kein Gedanke, den ich hatte, ehrlicherweise. Ne?
Ja, ja.
Und auf einmal, kennst du wahrscheinlich auch, und auf einmal wird man da so rein katapultiert in eine Situation, von der man gehofft hatte, dass sie an einem vorbeigeht. Und ich habe richtig gemerkt, also diese 4 Geburten waren so innerhalb von 4,5 Jahren ungefähr. So eine im Schnitt gewissermaßen. Und ich habe halt wirklich gemerkt, von Fehlgeburt zu Fehlgeburt, dass natürlich, also es immer schlimmer wurde mit der Trauer, weil auf einmal gesellte sich sozusagen der Gedanke dazu, okay, es gibt jetzt wirklich eine reelle Möglichkeit, dass wir kein gesundes Kind bekommen. Ne? Mhm. Und natürlich haben wir, waren wir dann irgendwann in der Kinderwunschklinik, haben natürlich Diagnostik gemacht. Ne? Logischerweise, weil wir natürlich dem auf die Spur kommen wollten, warum funktioniert es nicht bei uns?
Ja.
Letztendlich haben wir nicht so wirklich eine Antwort darauf bekommen. Klar, man ist nicht mehr ganz jung, damit Mitte, Ende 30. Mein Mann ist auch noch mal 7 Jahre älter als ich. Ich habe eine Adenomyose, das ist Endometriose in der Gebärmutter. Das ist jetzt keine gute Voraussetzung, aber es gibt natürlich Frauen mit dieser Diagnose, die auch Kinder bekommen haben. Und also so richtig eine ganz klare Antwort haben wir nicht bekommen, wie die meisten, das muss man ja sagen. Mhm. Ne? Die meisten Menschen bekommen nicht wirklich eine Antwort, ne? Weil die einen haben ganz schlimm Endometriose und bekommen trotzdem 2 oder 3 Kinder. Ja, die nächsten haben Myome und das funktioniert trotzdem. Ne? Also
erinnert mich an den Verlust auch hier haben die wenigsten eine ganz klare, eindeutige Antwort, an was es jetzt lag, ja.
Das kann ich mir vorstellen, dass es da ähnlich ist. Und es ist tatsächlich auch so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Ja. Ne? Manchmal denke ich so, vielleicht wäre es ein bisschen einfacher gewesen, wenn sie gesagt hätten, das ist es und man kann was machen oder man kann nichts machen, okay.
Sind wir wieder beim Thema Kontrolle dann da.
Genau,
ne?
Richtig, absolut, sehe ich auch so. Vielleicht wäre das einfacher gewesen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Ne? Also es bleibt gewissermaßen offen, warum es bei uns letztendlich nicht funktioniert hat. Und diese 4 Jahre Trauer, möchte ich sagen, immer wieder Hoffnung und Trauer und Hoffnung und Trauer, das hat natürlich was mit mir gemacht. Also das war definitiv, so aus heutiger Perspektive, war das ein Wendepunkt in meinem Leben. Mhm. Ja, und da ging eigentlich dieser Selbstfindungsprozess, ging da schon los. Mhm. Ne? Weil ich finde, das weißt du natürlich auch, dass in der Trauer, so schlimm das auch ist, ist da natürlich auch immer die Chance, sich selber besser kennenzulernen, finde ich. Ne? Man kommt so an einen krassen Punkt innerlich, dass man so zurückgeworfen ist auf das eigene Sein irgendwie.
Ja, es fallen ganz viele Hüllen, ne?
Genau, Hüllen fallen und man ist nackt sozusagen, ne? Und dann darf man sich sozusagen wieder aufbauen, ja, und sich selbst finden und gucken, okay, was mache ich denn jetzt damit? Ja, wie gehe ich auch mit meiner Trauer um? Ja, ich hatte, glaube ich, auch einfach viel Glück im Leben, dass meine Großeltern sind gestorben, das war schon schlimm, aber irgendwie auch so das Normale, ja, sie waren alt. Und sind irgendwann gestorben. Aber ansonsten hatte ich gar nicht so viel mit Trauer zu tun. Ja, also es war auch so meine erste richtige Begegnung mit dieser eigenen Trauer. Mhm. Ne? Und mit diesem absoluten Kontrollverlust. Ja, also es waren wirklich anstrengende Jahre, definitiv. Und gleichzeitig aber auch Jahre, jetzt im Rückblick, ne? Das ist jetzt auch, sind ja auch viele Jahre her, ne? Jetzt im Rückblick muss ich sagen, bin ich fast dankbar dafür. Weil ich bin, wäre natürlich nicht die Frau, die ich jetzt bin. Ich würde nicht den Beruf ausüben, den ich jetzt habe, wenn das nicht gewesen wäre.
Ja.
Tatsächlich.
Ja, ja. Und das ist etwas, was so schön ist, ne? Dass dann auch so retrospektiv, wie du sagst, das ist so der Blick zurück. In dem Moment ist es so schmerzhaft, man ist ja auch noch so sehr im Widerstand und wünscht es sich irgendwie anders.
Ja.
Und dennoch ist es auch so, also wir haben echt einige Parallelen, merke ich gerade, auch so etwas, was ich für mich habe, wenn ich jetzt so auf mein aktuelles Leben blicke, wie es ist, die Arbeit, die ich machen darf, na, was ich hier in die Welt bringen darf, dann möchte ich es auch nicht tauschen. Ja. So, dann bin ich sehr froh, an diesem Punkt so zu sein und hab das auch mittlerweile, jetzt gehen wir so in die spirituelle Ecke, aber auch so abgelegt zu sagen, na, ich möchte das jetzt irgendwie umstellen, dass es anders ist, sondern darf da auch oder durfte da auch einfach lernen, fein damit zu sein, dass das eben halt so Laras Weg war. Ja, jetzt bei mir war ja Lara einfach das Kind, was diesen riesen Impact und genau wie bei dir einen riesigen Entwicklungs- und Wachstumsprozess hervorgeholt hat, ja. So ist mal alles, alle Hüllen weg und dann sortieren wir hier mal alles neu, ja, und schauen, was dann on the long term entstehen kann, ja.
Ja, auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. Und auch die Spiritualität, da, wenn du sie schon erwähnst, ne, auch das ist zum Beispiel etwas, was in der Zeit in mein Leben kommen durfte, ne, für das ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil es mich durchaus auch getragen hat. Ne?
Ja.
Und auch diese Vorstellung, dass, also ich habe diese Vorstellung für mich, das waren 4 Seelen, die, ich weiß nicht warum, sie hatten ihre Gründe, nicht bleiben wollten, uns als Eltern haben wollten oder was auch immer, diese Seelen gehen zu lassen, ne? Und zu akzeptieren und anzunehmen, hey, sie haben sich dafür entschieden und ich nehme das an, ich akzeptiere, dass es so ist. Ja, und trotzdem fühle ich mich ihnen interessanterweise trotzdem verbunden. Mhm. Auf eine ganz, also, ne, auf eine.
Es schließt sich ja auch nicht aus.
Ja, eben. Ja. Eben, ne? Ja. Sie sind jetzt nicht in diesem Leben, in dieser Inkarnation oder wie auch immer man es nennen mag, aber sie sind da irgendwo und ich habe irgendwie eine Verbindung zu ihnen.
Mhm. Ja, alleine ja auch schon durch diesen Impact, ne, durch dieses was da, durch diese, ich nenne es jetzt mal Berührung, ne, so bam, ja, da und dann wieder weg, ja, und bam, dann wieder weg, sich, ja, durch dich verändert hat, ist ja so, finde ich, in der Empfindung so, wir tragen das dann so mit, ja, wir tragen, ja, da immer noch Teile von mit, ja.
Absolut, sie sind Teil meines Lebens, ne, Teil meiner Biografie. Auf jeden Fall. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie da waren, wenn auch nur kurz sozusagen in meinem Körper da waren. Ja.
Katharina, ich habe mir ja die Frage noch aufgeschrieben. Wer ist Ella? Die das jetzt wissen. Wir haben ja hier den Podcast, Katharina, den Podcast. Alles da, nur Ella nicht, ne?
Ja, genau. Ja. Gute Frage.
Gibt es da eine Geschichte zu Ella?
Gibt es eine Geschichte dazu? Ja, es gibt eine Geschichte dazu. Genau, mein Podcast und auch mein Insta-Account heißen Alles da, nur Ella nicht. Ella war tatsächlich, also inzwischen ist das ein Name, glaube ich, der relativ häufig, so wie ich das mitbekommen habe, gegeben wird. Aber als er mir begegnet ist, das ist, glaube ich, 25 Jahre her, da war ich Anfang 20, da habe ich gekellnert neben meinem Studium und ich hatte eine Kollegin, die hieß Ella. Und ich fand den Namen damals schon irgendwie schön, habe mir aber jetzt nichts weiter dabei gedacht. Mhm. Aber ich habe eine gute Assoziation mit diesem Namen. Außerdem mag ich Ella Fitzgerald natürlich. Und als ich dann mir einen Namen für meinen Podcast überlegt habe, saß ich mit meiner Schwester zusammen bei einem Glas Wein. Und wir haben so gebrainstormt, wie könnte dieser Podcast denn heißen. Und unsere Großmutter hatte den Spruch, also vom Geld-Mindset her kein guter Spruch, aber der lautete, alles da, nur kein Geld. Ah, ja. Also im Sinne, es ist Liebe da, es ist Familie, es ist Verbundenheit da, aber Geld ist nicht da. Ja. Und dann haben wir diesen Spruch sozusagen genommen und verändert in alles da, nur Ella nicht. Ja. Und Ella deshalb, weil das, der war einfach auf meiner Namensliste drauf, der Name.
Ja. Ne? Potenzielles
Lustiger,
Baby.
Genau, potenzieller Babyname. Ich fand den super. Lustigerweise, Fun Fact, ich habe das dann meinem Mann erzählt und er so, ich mag Ella gar nicht. Und ich so, was? Also es wäre noch eine Diskussion geworden, wenn Ella, also wenn da ein Mädchen gekommen wäre. Ich weiß nicht, ob ich mich da dann durchgesetzt hätte.
Ja, ich habe es dir, glaube ich, nie gesagt, aber ich finde den Namen super. Ich finde es so einen tollen Podcast-Name oder auch einfach jetzt für deinen Instagram-Account. Ich finde das, löst direkt etwas aus. Ich finde das so einen super gewählten Namen und so schön jetzt auch mit dieser Geschichte dahinter. Ne? Oma mit eingebunden auch noch.
Ja, danke.
Katharina, wie war das denn auf deinem Kinderwunschweg? Du hast gesagt, irgendwann mal war da so dieser Gedanke, hey, es ist möglich, dass ich hier gar nicht mit Kind hervorgehe. Ja, das. Und natürlich von Verlust zu Verlust wird diese Angst ja immer größer. Ne? Ich kenne das, das kennt jede Sternmama. Diese Frage ist eine der größten Ängste, werde ich jemals Mama eines lebenden Kindes? Ja, was wir dann auch wegschieben am Anfang. Und nee, ne, damit wollen wir uns gar nicht befassen. Und ich kann mir vorstellen, natürlich von Verlust zu Verlust und auch je nachdem, wie deine Umstände dann auch noch sind, kommt die halt immer wieder, ne? Und steht immer wieder da. Wann war für dich so dieser Punkt, dass du gesagt hast, ich schaue mir das jetzt mal an? War das eher schleichend, ne? So immer stetig mehr werden oder war das so plötzlich da? Magst du uns da mal in diesen Prozess mitnehmen hinzu, okay, mein Weg ist jetzt tatsächlich, wird ein anderer sein?
Ja. Das ist eigentlich ganz spannend, weil es hat eigentlich was von beidem, wenn ich so zurückblicke. Also natürlich war es erstmal ein schleichender Prozess, ne, durch diese vier Verluste, die ich hatte und wo ich wirklich sagen würde, dass ich zeitweise schon auch eine depressive Episode hatte, wenn ich so zurückgucke, ganz sicher. Ja, und parallel dazu, das hat mich halt auch nochmal belastet, war ich in einem Beruf oder in einem Job, den ich nicht so richtig mochte. Und das hat mich natürlich auch wahnsinnig, diese beiden wichtigen Säulen in meinem Leben, die haben halt gewackelt.
Ja.
Und deswegen war diese Zeit halt einfach extrem schwierig für mich. Und wie du schon sagst oder wie ich vorhin gesagt habe, von Mal zu Mal wurde mir bewusster, okay, das kann sein, dass das hier nicht mehr funktioniert. Und ich weiß noch, nach der letzten Fehlgeburt, da war ich wirklich, da war ich so traurig und so fertig. Und ich habe wirklich Monate gebraucht, mich aus diesem Loch wieder rauszuholen. Und dann sind wir auch zwischendurch umgezogen. Und ich weiß, dass mein Mann und ich dann irgendwann ein Gespräch hatten. Und ich dann irgendwie sowas sagte wie so, ach, wir können es doch eigentlich, ne, also es geht mir jetzt wieder einigermaßen gut und irgendwie können wir es doch eigentlich weiter probieren. Und dann guckte er mich an und sagte, ich bin nicht so sicher. Sollen wir die Pause nicht länger werden lassen oder vielleicht überlegen, ob wir es gar nicht mehr probieren. Mhm. Und in dem Moment habe ich echt geschluckt. Mhm. Mhm. Und interessanterweise kam aber plötzlich das Gefühl der Erleichterung.
Ah, wow. Mhm.
Mhm. Und das war schon der Moment, wo ich verstanden habe, du möchtest das nicht mehr. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich eine fünfte Fehlgeburt verkraftet hätte. Ne? Vielleicht wäre die nächste Station, was ja nicht schlimm ist, aber vielleicht wäre die nächste Station eine psychosomatische Klinik gewesen, bin ich mir sogar sehr sicher. Mhm. Auch das ist überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ne? Aber es hätte noch schlimmer kommen können, mental sozusagen. Ja. Und da war ich mir total unsicher, ob ich das nochmal packe, weil ich so viele Monate gebraucht hatte, mich aus dieser letzten Fehlgeburt wieder rauszuarbeiten und wieder Freude zu sehen und Freude zu empfinden. Und dieser Moment, da habe ich mich erschrocken, dass ich mir irgendwie auch Erleichterung gespürt habe, weil das ist ja auch sowas im Kinderwunsch, egal wo man steht. Es sind ja so viele parallele Gefühle da, ne? Also es war diese Erleichterung da und gleichzeitig war eine so krasse Trauer, ein so krasser Schmerz. Ich merke es richtig so, ich konnte ja damals, ne, habe ich so richtig gemerkt, ich konnte gar nicht atmen, wenn ich daran gedacht habe. Und gleichzeitig war trotzdem dieses Gefühl in mir, er hat recht.
Ja, und ich glaube, dieser Punkt ist total schwierig, dann zu entscheiden, was ist es jetzt? Ja. Mit welchem Gefühl gehe ich jetzt? Ja?
Richtig. Absolut, da hast du recht. Das war wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und bei mir, ich habe dann gemerkt irgendwann, dass trotz dieses Schmerzes, dass eine Vision unseres Lebens, meines Lebens nicht stattfinden wird, dass ich nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Also ich habe mich in dem Moment, ich würde sagen, ich habe mich für mich entschieden. Mhm. Also für meine mentale und körperliche Gesundheit. Mhm. Ja. Weil zwischendurch die Fehlgeburten waren auch, also ich hatte 2 Ausschabungen und eine, die so passiert ist. Mhm. Und das war nicht schön. Mhm. Ja. Mhm. Also das war körperlich auch einfach anstrengend. Ne?
Ja.
Und ich habe mich wirklich in dem Moment für mich entschieden und für mein Leben. Und als wir das dann sozusagen, also es hat dann so ein bisschen gewirkt, dieses Gespräch. Und dann haben wir nochmal gesprochen und dann sagte mein Mann nochmal was Kluges. Und dann hat er gesagt, und jetzt machen wir uns ein schönes Leben. Und das war so das Nächste, wo ich dachte so, ja, wer sagt denn eigentlich, wer sagt denn eigentlich, dass unser Leben jetzt nicht schön wird, nur weil wir kein Kind bekommen, ne? Ja. Aber das ist natürlich auch etwas, finde ich, das hat auch viel, es hat was Gesellschaftliches, ne? Also so eine gesellschaftliche Komponente, so eine gesellschaftliche Erzählung, ja eigentlich, ne? Diese alten Jungfern ohne Kinder, ne? Das ist in so vielen Köpfen noch drin.
Ja, das gehört einfach mit dazu, ne?
Genau, ne? Ja. Hat man das selber auch internalisiert. Und das habe ich wirklich konsequent, also auch auf einer rationalen Ebene, wirklich auch nochmal so dekonstruiert für mich, ja, und gesagt, nee, ja, wir haben Gott sei Dank andere Zeiten und ich sehe mich nicht als alte Jungfer, die keinerlei Kontakte zur Außenwelt hat oder sonst irgendwas. Das ist Quatsch. Mhm. Ja, das ist ein Narrativ, das uns Frauen irgendwie erzählt wird, aber das können wir, da können wir ausbrechen. Mhm. Und dann kam irgendwie so ein bisschen auch meine rebellische Seite zum Vorschein, so nach dem Motto, das werden wir ja mal sehen, ob ich mir nicht schönes und erfülltes Leben machen kann. Ja, und so war das irgendwie so eine Entscheidung zu sagen, okay, wir machen jetzt alles nochmal neu. Ja, und dann ging es natürlich richtig in diese Selbstfindung rein, zu gucken, was habe ich denn eigentlich für Werte, nach welchen Werten möchte ich leben, was bedeutet für mich eigentlich ein erfolgreiches Leben, ja, was ist, wenn ich 90 bin und zurückgucke, was möchte ich da sehen sozusagen, ja, was erfüllt mich denn, was macht mich denn zufrieden, ne? Und dann ging dieser Findungsprozess letztendlich, ging dann nochmal so richtig los und irgendwann, das war am Anfang natürlich nicht so, ne, weil da noch ganz, ganz viel Schmerz war und ich musste ganz, ganz viel verarbeiten. Aber irgendwann, beziehungsweise jetzt, kann ich wirklich sagen, ich habe ein schönes Leben. Was soll ich sagen? Ja, ich hab mich dann halt auch, also ein Trick auf jeden Fall, ein Tipp. Wir erzählen uns ja alle Geschichten. Ja, und natürlich hätte ich mir jetzt die Geschichte erzählen können. Ich bin arm und bedauernswert und alles ist doof. Ich habe mir die Geschichte aber nicht erzählt, sondern ich habe mich ganz bewusst für eine andere Geschichte entschieden. Ja, ich fühle mich total privilegiert, in diesem Land zu leben, gebildet zu sein, dann noch einen tollen Beruf darüber gefunden zu haben, ne, über diesen Findungsprozess, Kinderwunschcoach zu sein, also mit Frauen zu arbeiten, Frauen zu empowern. Das macht unglaublich viel Spaß. Ja. Ich habe mir die Geschichte erzählt, okay, hey, ich fokussiere mich jetzt auf das Gute, ja, auf das Positive, wenn wir keine Kinder haben, ja, und dann sind mir natürlich auch ein paar Sachen eingefallen, ne? Ich habe natürlich eine wahnsinnige Freiheit, ne? Das muss ich einfach sagen. Ich kann mich um mich selber kümmern. Ich habe also nicht nur die Freiheit, meine Zeit frei einzuteilen, sondern natürlich auch so eine mentale Freiheit, ne? Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, ich habe meine Mutter sagen hören, ich bin immer nur so glücklich, wie mein unglücklichstes Kind. Und ich dachte so, und die hat irgendwie 4 Kinder. Und ich dachte so, oh wow, ja, kann ich voll nachvollziehen. Mhm. Also resoniert total in mir. Ja. Aber das habe ich natürlich nicht. Ja? Ja, ich muss mir keine Sorgen machen, weil, keine Ahnung, mein Kind gemobbt wird oder krank ist. Ja. Oder ne, ich muss diese Strukturen nicht bereithalten. Ich hätte das gemacht, wenn das Universum mir das gegeben hätte, ohne Frage. Aber so muss ich das halt nicht. Und das ist natürlich schon eine innere Freiheit. Ne? Und wenn ich mir Stress mache, dann mache ich mir Stress. Mhm. Ne? Also das ist dann meine Entscheidung sozusagen. Ne? Mhm. Ja, und so hat sich das dann entwickelt.
Ja. Ja, du hast jetzt ganz viel so als über die mentale Ebene auch angesprochen. Ne? Du hast gesagt, ich habe mir dann einfach diese Geschichte nicht erzählt und ich habe mir diese Geschichte erzählt. Würdest du sagen, das ist etwas, was sehr hilft, weil zum Beispiel jetzt bei mir in meinem Coaching arbeiten wir auch mit der mentalen Ebene, mit Glaubenssätzen, na, was hindert mich da und was möchte ich eigentlich für Überzeugungen für mich haben und für meine Folgeschwangerschaft. Wir beziehen aber immer auch nochmal die emotionale Ebene beispielsweise mit ein, ja. Und das war ja auch das, was du vorhin gesagt hast, so diese vielen Gefühle, die da auch da sind. Würdest du sagen, so in diesem Prozess kann man wirklich dennoch einen Großteil über diese mentale Ebene lösen? Also indem wir jetzt hinterfragen, was gibt es denn hier für Rollenbilder, was ist mein Selbstbildnis, was wird eigentlich an mich herangetragen, auch von der Gesellschaft. Und wir haben über Werte gesprochen, was möchte ich haben, um da dann eben auch Step für Step an diesen Punkt zu kommen, hey, es ist jetzt okay und es darf auch wieder schön werden.
Ja, ja. Also die Gefühle mitzunehmen ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich natürlich in meinem Coaching auch, was ich ganz intensiv mit den Frauen auch mache und erarbeite. Ich habe es, also aus meiner Erfahrung und auch aus meiner professionellen Erfahrung kann ich sagen, alle Gefühle haben ein Recht da zu sein. Es ist unglaublich wichtig, da nichts zu verdrängen, sich ganz bewusst zu sein, dass da viele verschiedene Gefühle nebeneinander sein können. Ne? Also ne, viele meiner Klientinnen haben natürlich auch mit so einem Neidgefühl zu kämpfen, dass man da sich nicht schämt und noch mehr Schuldgefühle hat, sondern dass man das da sein lässt. Man darf neidisch sein in so einer Phase, wo man selber vulnerabel ist, sich noch nicht gefunden hat, überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht und man einfach selber so gerne ein Kind hätte. Das ist okay. Das ist ein Gefühl, das da sein darf. Ja.
Ja.
Und so ist es natürlich auch mit allen anderen Gefühlen. Ne? Wir haben ja alle immer so furchtbare Angst, gesellschaftlich finde ich, was Trauer angeht zum Beispiel. Mhm. Und da auch nichts zurückzuhalten.
Oder Wut auch nochmal, ne? Bei uns Frauen.
Ja.
Wut.
Oh,
ja, nicht.
Wut.
Oh.
Das wird uns ja komplett abtrainiert. Ne?
Ja, genau.
Immer schön das liebe kleine Mädchen sein. Genau. Also alle Gefühle dürfen da sein, zu gucken, wo sind sie im Körper, ne? Das finde ich immer sehr wichtig, den Körper auch mitzunehmen und es da sein lassen, es das Gefühl, dass es gesehen wird sozusagen. Und ich finde, wenn man das schon macht, dann kommt so automatisch wird es schon leichter von Mal zu Mal. Mhm. Und automatisch kommt man auch mehr in so eine Akzeptanz rein, ne? Weil letztendlich geht es ja darum, eine Verbindung zu sich selber zu haben. Ne? Ich weiß noch, ich war teilweise in meiner Kinderwunschzeit so taub irgendwie. Ja, weil ich kam gar nicht, also es war einfach zu viel, einfach zu viele Gefühle eigentlich. Und hatte mich da auch schon sehr auch ein Stück weit von mir selbst auch entfernt. Und ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, wieder in Verbindung mit sich selber zu kommen.
Ja, man verliert sich so, ne? Das ist auch das, was häufig meine Klientinnen sagen. Was ich auch bei mir so wahrgenommen habe. Ich hatte ja nach der stillen Geburt von Lara, das war ein Jahr lang. Ne? Also es war für mich wow. sehr lange. Ein Jahr lang war ich im Kinderwunsch, ja. weil ich bin sonst immer auch direkt schwanger geworden. Und da kommen ja ganz viel Ängste und Struggle hoch. Und ich kann da richtig sagen, ich habe mich irgendwann mal so sehr darin verloren. Ja? Weil da nur noch der Blick auf, wann ist mein Eisprung, wann kann ich testen, wann haben wir Sex, wann bin ich schwanger, wie ist das dann, wann wird es, also alles so, der Blick auch sehr nach außen, ja, also gar nicht mehr zu mir hin, na? Sondern wirklich nach außen und weg und auch hier wieder dann zu wissen, oder das ist auch etwas, was wir im Coaching ja auch machen, ne? Wer bin ich denn überhaupt? So mal innezuhalten und sich das wirklich bewusst zu machen, wer bin ich denn abseits von diesem Fokus auf mein Regenbogenbaby. Ja.
Super, ja, da haben wir wirklich auch Parallelen in unserer Arbeit, definitiv. Mhm. Ich bin ein großer Fan vom Innehalten, ne, weil es kann ja manchmal sogar, das beobachte ich manchmal, wird es fast schon ein bisschen, geht es in Richtung zwanghaft. Also ne, das, und das, ich verstehe das auch, ne, den Zyklus messen.
Absolut.
Und was
weiß
ich, es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten und so weiter und natürlich auch, das darf man natürlich auch nicht vergessen, der Zyklus an sich, der natürlich was macht. Also ich bin zum Beispiel sehr zyklussensibel, bin sehr PMS geplagt und so weiter. Ja. Ne, und das ist dann halt so ein Aspekt, der so viel Energie nimmt und so viel Raum einnimmt im eigenen Leben, dass man, wie du sagst, sich selbst eigentlich gar nicht mehr sieht. Ne? Also die eigenen Gefühle, natürlich auch die mentale Ebene mit den Glaubenssätzen und so weiter und so weiter. Und das finde ich so wichtig. Ne? Also es ist so ein Weg zurück zu mir gewesen, tatsächlich.
Ja, das trifft's ganz gut, ja. Und dann auch wieder Raum, dadurch auch wieder Raum entsteht für anderes.
Richtig.
Ja, auch gerade auf, wenn man noch auf Kinderwunschreise ist, das ist so wichtig, auch das nicht zum alleinigen Entscheid, die alleinige Entscheidung immer nur darüber zu treffen, ne? Jetzt, ich mache das nicht, weil, da könnte ich ja schwanger sein, oder ich gehe lieber dahin nicht, weil, oder ich habe irgendwie gar keine Lust hochzugehen, weil die rauszugehen, weil meine Gefühle so und so sind, sondern da auch wieder mehr die Dinge einfach zu tun und das so parallel laufen zu lassen, weil ich finde, das kippt so schnell, dass wir das dem so viel Raum geben. Wo wir dann eigentlich auch wieder so sehr in diesem, ich muss das ja kontrollieren, ich muss da was machen. Ne?
Da sind wir wieder in der Kontrolle.
Ja,
ne?
Anstatt das loszulassen. Und da entsteht eben sehr viel Druck und natürlich auch sehr viel Leid dann aus dieser Haltung. Ja.
Richtig, genau.
Sehr viel Schmerz.
Ja, und du hast auch gesagt, dass da Raum für anderes sein darf. Und als ich zum Beispiel dann diese Entscheidung oder wir diese Entscheidung getroffen haben, wir machen jetzt hier nicht weiter, auf einmal habe ich halt gemerkt, da ist so viel Energie freigesetzt worden, die ich halt vorher für all diese Dinge eingesetzt habe. Wann ist der Eisprung, wann dieses und jenes, wann ist die nächste Untersuchung und so weiter. Auf einmal wird da so viel Energie frei und diese Energie, wenn man Bock hat und die Kraft hat, die kann man halt wunderbar für anderes nutzen. Mhm. Ne? Hinzugucken, zu schauen, okay, was macht mich denn aus? Was macht mich denn happy? Ja, was habe ich denn für Leidenschaften? Was habe ich denn früher gerne gemacht als Kind oder was auch immer? Jeder kommt da auf unterschiedliche Weise dann irgendwie hin. Ne? Und das ist halt auch etwas, was man gar nicht unterschätzen darf. Diese freigesetzte Energie, die man wundervoll nutzen kann, um halt was anderes in seinem Leben zu gestalten oder zu gebären. Ne? Also im Sinne von, keine Ahnung, meine Selbstständigkeit habe ich geboren, mein Podcast. Ne? Das ist ja auch, hat ja auch was, ein kreativer Gebärprozess gewissermaßen. Ne?
Ja, absolut, absolut. Sind das auch so Themen oder Punkte, an denen du, mit denen du mit deinen Frauen im Coaching arbeitest, also dieses wieder Interessen zu finden, du hast vorhin auch genannt, ja, diese Gleichzeitigkeit von Gefühle da sein zu lassen, das klingt für uns, die in diesem Bereich arbeiten, so selbstverständlich, aber ich denke mir doch jedes Mal, es ist es nicht, nein,
ist
überhaupt
es tatsächlich nicht.
Ja, wir denken so sehr in das ist gut, das möchte ich haben, das möchte ich fühlen und das nicht und Gleichzeitigkeit geht schon mal gleich gar nicht, ne?
Ja, absolut.
Oder. Ja. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen und mal erzählen, was genau du in deiner Arbeit machst und mit wem?
Ja, sehr, sehr gerne. Also es sind meistens Frauen. Ich habe ganz, ganz selten mal einen Mann. Ich freue mich immer, weil letztendlich ist der Prozess ähnlich. Sie reden halt nur nicht so viel darüber. Mhm. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, wenn dann mal ein Mann zu mir ins Coaching kommt, Manchmal können die gar nicht aufhören zu reden. Also ich merke, da ist ein Riesenredebedarf, auch wenn sie vielleicht selber denken, da ist gar kein Redebedarf. Aber eigentlich haben sie auch Redebedarf. Ja. Also mit einzelnen Menschen arbeite ich, aber auch mit Paaren, weil das natürlich ganz viel mit der Paarbeziehung macht, logischerweise. Zu gucken, okay, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? In der Regel ist es ja auch so, weißt du selber wahrscheinlich auch, der Trauerprozess verläuft meistens unterschiedlich und nicht synchron. Da ist der eine vielleicht woanders und dann wird man vielleicht sauer oder was auch immer. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von möglichen Konflikten sozusagen. Ne, dann wieder in Kommunikation zu kommen. Und wenn es dann wirklich um den Abschied geht, dann halt auch zu gucken, okay, wie sieht denn eine neue Vision unseres gemeinsamen Lebens aus? Mhm. Das ist eine super, super wichtige Frage. Mhm. Und es gibt eine Reihe von Paaren, die auch nicht so gut hinbekommen tatsächlich. Mhm. Ne? Also dass es da so einen Knacks gibt.
Ja.
Was manchmal dann auch sein muss, dann müssen sich vielleicht Wege dann auch manchmal trennen, selbstverständlich. Aber das muss nicht unbedingt sein. Ne? Man kann schon eine gemeinsame Vision finden. Also das ist das, was ich so im Paarcoaching mache und im Einzelcoaching, das, was wir gerade schon gesagt haben. Ne? Es geht ganz, ganz viel um Gefühle zulassen, um Glaubenssatzarbeit. Ich arbeite viel mit Hypnose. Das ist ganz, ganz spannend, finde ich, ne? Wenn man schneller an das Unterbewusstsein der Menschen kommt.
Das wusste ich gar nicht, dass das macht Katharina.
Ich bin auch Hypnose-Coach, genau. Ja. Dann geht es natürlich ganz viel auch um Selbstfürsorge. Das den könnte ich mir vorstellen, ist bei dir ähnlich. Ne?
Ja.
Das steckt da ganz eng, steht in Verbindung mit, wieder in Verbindung mit sich selber zu kommen, zu erkennen, da sind noch ganz viele andere Anteile, die jetzt dringend auch Aufmerksamkeit brauchen. Ne? Man kann auch vielleicht sowas sagen wie, wie kann ich mir eigentlich selbst eine Mutter sein?
Ja.
Ne? Das finde ich eigentlich ganz schön in dem Zusammenhang.
Und wieder milde mit sich zu werden. Ich finde, man kann dann auch, wenn das dann nicht klappt, da fällt man in so eine Strenge, ne, seinem Körper gegenüber, sich gegenüber. Ja. Und es ist dann nur noch so ein, auch wieder, wir verlieren die Verbindung, ja, und sind in so einer Strenge. Und das ist ja genau, also super weit weg von dieser Selbstfürsorge.
Absolut.
Und auch das ist dann ein Prozess, wieder zu schauen, wie kann ich mich hier nähren und, wie du schön gesagt hast,
sehr, sehr schön,
meine eigene Mutter sein, ja.
Richtig, ja, das stimmt. Das also stelle ich auch immer wieder fest und auch hab's damals bei mir auch selbst gesehen. Diese Härte, die man auch sich gegenüber sich selbst, gegen den eigenen Körper auch hat. Ne? Auch das finde ich zum Beispiel wichtig, wieder in Frieden zu kommen mit dem eigenen Körper, der aber nicht das gemacht hat, was man so gerne gehabt hätte. Mhm. Ne? Und auch da wieder sich wieder gut zu finden sozusagen und auch dankbar zu sein, weil in der Regel macht er ja sonst alles. Ja,
so ist es. Also, ja, genau, so ist es. Ja.
Und natürlich arbeiten wir im Coaching, im Mentoring ganz viel natürlich auch am Thema Vertrauen. Mhm. Auch das nehme ich mal an, ist eine Parallele zu deiner Arbeit, ne? Weil Vertrauen ist ja das A und O. Ja, wir haben keine Kontrolle. Also was bleibt uns übrig? Wir können uns wahnsinnig machen selber mit unseren Gedanken und den Geschichten, die wir uns erzählen. Oder wir können immer wieder versuchen, das ist natürlich eine Übungssache, immer wieder ins Vertrauen zu kommen. Immer wieder zu gucken, okay, ich weiß nicht, warum mir das passiert. Das ist überhaupt diese Frage nach dem Warum. Wenn man die sich nicht mehr stellt, denke ich mir immer, dann hat man einen großen Teil der Heilungsarbeit geschafft.
Ja, absolut.
Ne, wenn es nicht mehr ums Warum geht, sondern vertraut, okay, es kommt so, wie es kommt und ich habe das Vertrauen, dass ich aber die Ressourcen habe, die Kapazitäten habe, da durchzugehen. Und ganz oft ist es so, ich begleite die Menschen meistens in der Regel 3 Monate und spannenderweise, vielleicht ist das bei dir auch so, könnte ich mir vorstellen, dass es dann nicht nur in Anführungsstrichen Kinderwunschthemen sind oder das Kinderwunschthema, sondern das ist natürlich immer auch andere Themen beinhaltet. Mhm. Ja.
Ja.
Sei es also bei der Glaubenssatzarbeit, so dieses Gefühl von, ich weiß nicht, ich bin nicht wertvoll zum Beispiel. Das ist meistens nicht erst da in der Kinderwunschzeit, sondern das hat ja schon viel, viel früher begonnen. Ja, und zeigt sich dann in der Zeit ganz besonders. Ne? Also alle Themen, die wir haben, finde ich, zeigen sich so in so Krisenzeiten nochmal doller. Also das darum geht es, also dass es verschiedene Themen hochkommen. Manchmal sind es auch dann wirklich, dann wird es zu einem Jobcoaching auch spannenderweise, weil man sich natürlich Gedanken macht, das habe ich ja damals auch, dass ich gedacht habe, boah, ich muss jetzt noch, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte arbeiten in diesem Job ohne Kind? Nee. Das will ich auf gar keinen Fall. Da habe ich mich ja auch nochmal komplett umorientiert. Habe auch damals ein Coaching gemacht. Na, auch das kann dann hochkommen. Ne? Und natürlich geht es auch um ganz, ganz viele andere Themen, weil dieses Kinderwunschthema, weißt du auch, betrifft alle Themen im Leben. Also die Partnerschaft, ja, den Beruf, ja, sich selbst, die Beziehung zu den eigenen, ja, Eltern, die Beziehung zur Mutter vor allen Dingen auch, ja, die Beziehung zu Freundinnen, die zu meiner Zeit, die haben alle Kinder gekriegt in der Zeit, natürlich. Ja, nur ich nicht. Ja, ja. Also alles verändert sich und es hat mit allem was zu tun. Deswegen glaube ich, ist das auch so eine große Krise, ja, im Leben von Menschen. Mhm. Ne? Weil kein Lebensbereich davon eigentlich nicht betroffen ist. Mhm. Ja. Letztendlich.
Ne? Ja, ja. Und das überblickt man am Anfang gar nicht so. Ne? Wie weit, ja, greifen und weit, ja, reichen das wirklich auch ist. Ja.
Absolut.
Ja. Das heißt, ja, das sind auch alles Bereiche, die bei dir in der Begleitung abgesteckt, ja, sind, die dort ihren Raum finden können.
Absolut, ja, absolut. Das finde ich total wichtig. Ja. Ganz, also ich gehe da sowieso unvoreingenommen rein. Ne? Also ich begleite zum Beispiel auch Menschen, die, also weiß ich nicht, zum Beispiel eine Leihmutter, sich für eine Leihmutter entscheiden oder ich weiß nicht, für eine Eizellspende oder was auch immer, das ist ja alles in Deutschland nicht erlaubt, leider. Und dass ich da natürlich auch überhaupt nicht werte. Ja. Jeder muss sich das für sich selber entscheiden. Ich bin meinen Weg gegangen und jede darf und muss ihren eigenen Weg gehen, logischerweise. Ja. Und trotzdem begleite ich natürlich diese Menschen auch, ne, in ihrem Dasein oder auch Menschen, die sich dann zum Beispiel für ein Pflegekind entscheiden oder für Adoption entscheiden. Mhm. Auch das sind ja Prozesse, wo ich jedem empfehlen würde, bitte geht irgendwo hin und holt euch nochmal eine neutrale Person dazu und guckt mit der zusammen, ja, drauf. So, so, ja, wichtig tatsächlich, bevor man da losgeht und, ja, weiß ich nicht, dann zum Jugendamt geht und sich für als Adoptiveltern zur Verfügung stellt zum Beispiel. Mhm. Ne? Mhm.
Ja, 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 um da dann einfach nochmal ein Bewusstsein dazu, ja, zu kriegen, ne? Was sind so, ja, die Hintergründe, warum möchte ich das auch gerade wirklich?
Absolut. Ja, was steht und ich finde, das ist auch nochmal eine andere Frage, finde ich, ne? Ein fremdes Kind aufzuziehen oder ob man, ne, ganz oft hat man ja, ja, diese romantisierte Vorstellung eigentlich, ne? Dieses, ach, mit dem Mann, den ich liebe und aus unserer Liebe heraus und so weiter. Und das ist nun mal was anderes, als wenn du sagst, da kommt ein Kind, ein vulnerables Wesen, das wahrscheinlich nichts Gutes erlebt hat, sowohl im Bauch seiner Mutter als auch danach. Und dieses Kind sozusagen ins Leben zu lassen und zu lieben und zu begleiten. Ich finde, das ist schon nochmal, ja, sind unterschiedliche Fragen.
Ja, und auf jeden Fall keine Entscheidung, die überstürzt oder rein aus diesem Schmerz heraus, nein, dass ich kann das jetzt gerade nicht haben, also mache ich das.
Richtig, ne, genau.
Entstehen darf.
Ja, genau, absolut, ja. Da triffst du einen Punkt. Da darf man wirklich tief tauchen, damit man das nicht aus den falschen Gründen macht. Mhm. Weil es, glaube ich, also das wird ja dann niemandem gerecht und dem Kind schon mal gar nicht. Ne? Mhm.
Ja, das stimmt. Katharina, zum Abschluss, wenn da jetzt eine Frau vielleicht gerade auch zuhört und die sagt, na, ich bin jetzt hier, ich weiß nicht, gehe ich noch weiter, mache ich es nicht, also ich bin da gerade so im Struggle. Gibt es da etwas, was du ihr nochmal mitgeben kannst, was ihr einfach helfen kann hier bei der Entscheidungsfindung? Bist du vielleicht auch jemand, der bei dieser Entscheidungsfindung begleitet?
Ja, absolut.
Oder sagst du, das ist etwas, das da muss sie schon eine gewisse Klarheit haben? Also was würdest du jetzt da dieser Frau sagen?
Ja, also es kommen oft Menschen, Frauen vor allen Dingen zu mir, die mich bitten, sie in dieser Entscheidung zu begleiten, weil ich würde fast behaupten, dass die Entscheidung zu sagen, wir hören hier auf, ich würde sagen, das ist die schwierigste im ganzen Kinderwunschprozess, weil die so weitreichend ist. Ne, du triffst ja eine Entscheidung, die den Rest deines Lebens beeinflussen wird. Ja. Die ändert alles. Ja. Ne? Und deswegen sollte diese Entscheidung auch gut nicht nur überdacht sein, sondern auch gefühlt sein tatsächlich. Ja. Also nicht nur rational, sondern natürlich auch die Gefühle, die da mitgenommen werden müssen. Und ich sag auch immer, ich glaube, den Kinderwunsch loslassen, das passiert manchmal, dass man den Wunsch an sich loslassen kann. Mhm. Das ist mir zum Beispiel passiert. Mhm. Aber ich sehe das auch ganz klar, das muss nicht unbedingt so sein. Mhm. Also auch in Frieden damit zu gehen, dass der Wunsch vielleicht für immer bleibt. Mhm. Aber zu lernen, damit zu leben, damit gut zu leben, sozusagen. Mhm. Aber um dann auf
das dass er unerfüllt bleibt.
Dass er unerfüllt bleibt, ja. Und dass auch da eine gewisse, wie soll ich sagen, nicht alle unsere Wünsche erfüllen sich. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ne? Und trotzdem kann man da aber ein gutes Leben führen. Ne? Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was würde ich da für einen Tipp geben? Nichts zu überstürzen. Das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Man muss nicht sofort eine Entscheidung treffen. Wobei es auch da Frauen gibt, die das spüren. Mhm. Die sozusagen diesen einen Moment ausmachen können, ich kann nicht mehr. Aus mentalen, körperlichen, finanziellen, beziehungstechnischen Gründen. Es gibt ja viele Gründe, warum man sagt, nie. Es reicht jetzt hier. Manchmal kommt das. Aber ich würde fast sagen, häufiger ist es ein Prozess. Mhm. Und vor allen Dingen in sich rein zu spüren. Ja. In den Herzraum zu spüren. Da sitzen eigentlich die Antworten ganz, ganz oft. Auch wenn man sie nicht so gerne sich vielleicht, sie nicht so gerne annehmen möchte, wenn man sie vielleicht erkennt oder sie schon erahnt. Ja. Also wirklich so dem inneren Ruf zu folgen, würde ich tatsächlich sagen. Mhm. Und dann natürlich, ich würde das wirklich auf allen Ebenen anschauen, auch vom Verstand her zu gucken, zum Beispiel, warum will ich eigentlich Mutter werden oder wollte ich Mutter werden? Ne? Und daraus abzuleiten, okay, was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse? Ne? Was möchte ich für mein Leben gerne haben? Wie kann ich diese Bedürfnisse anders ausleben? Ne? Ich würde nie behaupten, ich glaube, das geht nicht, es gibt keinen adäquaten Ersatz für ein Kind. Mhm. Ne? Und aber auch damit in Akzeptanz zu gehen, muss es auch nicht geben. Mhm. Aber es gibt andere Dinge. Ja. Ich kann meine Fürsorglichkeit ausleben. Ich habe 5 Patenkinder. Ich habe 2 Menschen in meiner näheren Umgebung, die eine schwere Krankheit haben. Da bin ich jetzt fürsorglich. Also ich merke, ich habe diesen fürsorglichen Anteil. Ich lebe ihn aber halt anders aus. Ja. Ne? Also solche Fragen wirklich auch zu stellen, immer mit dem Partner gut zu kommunizieren. Oh, so wichtig, weil ganz oft ist es so, dass es ein Partner vielleicht schon nicht mehr möchte und die andere möchte doch noch. Und ich habe immer so ein bisschen den Leitsatz, der Langsamere hat recht oder auch den Langsamen wird, gibt vor, wird geachtet. Ne? Also da wirklich auch in Kommunikation zu gehen und auch wirklich die harten Gespräche zu führen. Mhm. Weil ich finde, es darf auch legitim sein, wenn einer der Partner sagt, ich kann mir definitiv ein Leben ohne Kind nicht vorstellen. Und das ist natürlich eine harte Nummer. Aber auch da zu sagen, okay, dann muss ich dich freigeben, wenn das mit uns nicht klappt. Und das ist wirklich schmerzhaft. Aber ich habe meinem Mann das auch gesagt. Ich sage, wenn es dir super wichtig ist, ein Kind zu haben und mit mir klappt das nicht, dann hast du die Erlaubnis sozusagen natürlich zu gehen, egal wie schmerzhaft das für mich ist. Mhm. Ich werde es trotzdem überleben. Ne? Mhm. Gott sei Dank hat er sich dann trotzdem für mich entschieden, glücklicherweise. Aber das finde ich, ist auch nicht selbstverständlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Also da wirklich, und ich würde bei dieser Entscheidung auch immer sagen, sucht euch Unterstützung.
Ja, ich wollte gerade sagen,
das sucht euch in welcher Form auch immer, bitte.
Wenn ich das jetzt höre, das ist so einfach so ein emotionaler, herausfordernder Prozess.
Ja,
und da nicht alleine durchzugehen.
Ja, das ist so entscheidend tatsächlich. Ja. Und dann natürlich auch mal zu gucken, wenn man so in diesem Prozess noch drin ist, auch zu gucken nach Vorbildern tatsächlich. Wen gibt es denn da draußen, wen ich cool finde und der keine Kinder hat?
Ja,
um auch nochmal zu sehen, so, ne, dieses Narrativ im eigenen Kopf auch nochmal zu hinterfragen, so, hey, es gibt da draußen glückliche Frauen ohne Kind, die ein schönes Leben haben. Ne?
Ja.
Also auch da auch einfach Ausschau zu halten gewissermaßen.
Ja.
Ne? Und alle Gefühle zulassen, die da sind in dem Prozess. Und manchmal scheuen sich Menschen, Frauen auch davor zu sagen, es ist jetzt vorbei. Ja, ich nehme jetzt zum Beispiel wieder, ich verhüte jetzt zum Beispiel wieder. Mhm. Und das muss aber aus meiner Sicht gar nicht unbedingt sein. Ne? Manchmal ist das so ein schleichender Prozess und dann schleicht sich das so aus. Das geht auch. Ne? Also für alle, die sozusagen Angst haben, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen, okay, dann lass es. Dann triff sie nicht.
Ja.
Setz dich trotzdem mit dir selber auseinander und mit einer neuen Vision deines Lebens. Aber trotzdem kannst du es ja weiter versuchen, zum Beispiel.
Mhm. Ja, verstehe. Ja, ja,
ja, also schön. Da muss man gar nicht so hart zu sich selber sein, finde ich.
Ja.
Ne? Jeder hat einen anderen Prozess.
Ja.
Ja.
Liebe Katharina, vielen, vielen Dank für dieses so, so wertvolle Gespräch. Ich bin mir sicher, dass die, die das hören, ganz, ganz viel hier mitnehmen dürfen und können von deiner Expertise. Und du hast jetzt schon eigentlich so einen schönen Abschluss gebracht. Ich frage dich trotzdem nochmal, ob du vielleicht nochmal abschließende Worte hast. Wenn nicht, ist das in diesem Abschluss und mit diesem Abschluss auch völlig fein.
Ja, doch, mir fällen auf jeden Fall abschließende Worte ein. Ich glaube, zwei Sachen würde ich gerne sagen. Die eine Sache ist, vergleich dich nicht mit anderen. Ich weiß, das lässt sich so leicht sagen und wir Menschen tendieren dazu, das zu tun. Aber wenn es irgendwie möglich ist, tu es nicht. Jeder hat seinen eigenen Weg. Du weißt nicht, wofür es gut ist, dass du das erleben darfst oder musst. Mhm. Versuche dich auf dich und deinen Weg zu konzentrieren und guck nicht so viel im Außen. Das finde ich, glaube ich, wichtig. Und das andere, was ich sagen möchte, ist, wir sind alle gleich viel wert. Mhm. Und unser Wert bemisst sich nicht an der Anzahl der Kinder oder ob wir Kinder haben. Wir sind alle wertvoll.
Wunderschön. Ach, die sind sogar noch mal schöner. Vielen Dank, Katharina.
Sehr
vielen,
gerne.
Vielen Dank. So schön, dass du da warst. Ihr findet natürlich die Webseite und alle Informationen, Kontaktdaten von Katharina in den Shownotes.
Dankeschön.
Danke, dass du da warst.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.